D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und wir widmen uns heute Sexrobotern. Erste teure Prototypen, ganz rudimentäre Modelle gibt es seit ein paar Jahren, sind noch eher so Sexpuppen, die schon so ein bisschen sprechen können, so wie Real Doll Denise aus den USA.
Do you want to look away or do you want to step closer? What do you want? What are you afraid of?
Angst, uns mit Sexrobotern zu beschäftigen, haben wir natürlich nicht. Vor 2 Wochen haben Forscher in London sich ausgetauscht zum neuesten Stand in Sachen Sex und Liebe mit Robotern. Mit 3 von ihnen sprechen wir in eine Stunde Liebe. Da geht es dann um maschinenethische Fragen wie: Darf so ein Roboter im Bett auch mal Nein sagen? Es geht um kleine Bauteile auf dem Weg zum ganzen Roboterkörper hin. Fokus ist da der Mund, also das Küssen. Und es geht gleich als erstes um die Frage, was für ein Typ Mann würde sich so einen weiblichen Sexroboter überhaupt kaufen? Nur so einsame Nerds, nur Singles? Wir fragen nach. Jetzt in eine Stunde Liebe. Ich bin Shanley Anwar und los geht's.
D-Radio Wissen.
Steven Spielberg meinte es gut mit uns Frauen. Anders als in vielen anderen Science-Fiction-Filmen oder in der Literatur hat Spielberg nämlich 2001 in seinem Film AI, Künstliche Intelligenz, mit Jude Law als Gigolo Joe einen männlichen Sexroboter geschaffen, der auch noch sehr vielversprechend klingt.
Once you've had a lover robot, you'll never want a real man again.
Oh la la, soweit im Film. An der Universität Duisburg-Essen wurden in einer Online-Studie aber nur Männer gefragt, ob sie sich einen weiblichen Sexroboter kaufen würden. 263 Männer, um genau zu sein, alle heterosexuell und altersmäßig zwischen 18 und 67 Jahren. Also die erste Frage an die verantwortliche Medienwissenschaftlerin Jessica Stucker. Warum dieses Szenario? Nur weibliche Roboter, nur männliche Teilnehmer?
Weil zum einen die Prozesse, die mit Attraktion und mit sexuellen Prozessen in Verbindung stehen, bei Frauen und Männern und heterosexuellen und homosexuellen Menschen einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Und deswegen sollte man das in Studien sauber halten und trennen. Das andere ist, dass der Markt bisher sehr stark auf Männer fokussiert ist. Das heißt, dass die besten zurzeit existierenden Sexpuppen, die jetzt so langsam immer mehr Motoren bekommen und sich anfangen zu bewegen und sozusagen zu Robotern werden, weiblich sind. Und der letzte Punkt ist halt, dass die ersten Studien gezeigt haben, dass Männer schon eher positiv gegenüber Sexrobotern eingestellt sind im Vergleich zu Frauen.
Eben, es gibt ja noch keine richtigen Sexroboter auf dem Markt. Also wie lief die Studie dann genau ab? Was wurde den Männern dann präsentiert?
Die Männer haben verschiedene Bilder von Sexrobotern gesehen, mit und ohne mechanische Körperteile, das heißt so kleine Risse im Körper beziehungsweise Kabel, die man gesehen hat, Knöpfe, die man gesehen hat, um einfach zu zeigen, dass es sowohl diese sehr mechanische Art gibt, die man sich sofort unter Roboter vorstellt, aber auch diese Real Dolls, das heißt total menschenähnliche Roboter, die auf den ersten Blick sehr schwierig von einer echten Frau zu unterscheiden sind.
Und was war dann die Erwartung vorneweg, wer sich dann konkret für solche Roboter interessieren würde? War das so ein Stereotyp, irgendwie der traurige, einsame Mann, der keine Frau abbekommt?
Genau, das ist es. Der geht aus der Literatur hervor, aber vor allen Dingen auch aus den Medien. Es gibt verschiedene Filme, wie zum Beispiel Lars und die Frauen heißt er, wo es darum geht, dass ein Mann, der sehr einsam ist, sich so eine Puppe anschafft, um halt eben eine Art von Beziehung zu führen. Und dieser Stereotyp, den findet man einfach überall. Wir wollten einfach mal schauen, ob die Daten das auch belegen, weil es natürlich sehr, also dieser Stereotyp, der kommt ja nicht von irgendwoher. Die Idee, dass man einfach so als Mann, der so ein bisschen vereinsamt ist, sich sozusagen einen technischen Gegenstand holt, um dieses Bedürfnis, das alle haben, nach Liebe und Zugehörigkeit durch einen technischen Gegenstand zu ersetzen, liegt natürlich total nahe. Und deswegen wollten wir einfach mal schauen, ob diese Variablen sich dann halt auch in der Intention, in der Kaufintention widerspiegeln.
Und wie war das Ergebnis?
Das war wunderbarerweise nicht so. Das heißt, wir können sagen, dass das Phänomen Sexroboter nicht nur für eine kleine Gruppe von Interesse ist, denn immerhin sind es knapp 40% der Teilnehmer, die sich vorstellen könnten, jetzt oder innerhalb der nächsten 5 Jahre solche Roboter zu kaufen.
Zwischen genau. 18 und 67, also sowohl jung als auch alt. Und auch Männer, die in Beziehungen sind, oder waren das alles Singles?
Nein, es waren zur Hälfte geteilt Männer, die in einer Beziehung waren und Männer, die Single sind.
Und die konnten sich das sowohl als auch vorstellen. Das war jetzt nicht nur die Single-Fraktion.
Genau, wir haben noch eine weitere Rechnung durchgeführt, um zu schauen, ob der Beziehungsstatus einen Einfluss hat, und absolut nicht. Also das hat keinen Einfluss darauf, wie sehr man jetzt sich das vorstellen kann, so einen Sexroboter zu kaufen.
Was denn dann einen Einfluss darauf hat, dass sich so viele der befragten Männer vorstellen können, einen Sexroboter sich zu besorgen? Dieser Frage gehen wir gleich nach. Freitagabend, Zeit für eine Stunde Roboterliebe. 30 Milliarden US-Dollar, so hoch ist schon jetzt der Jahresumsatz von vernetzten Sex-Tech-Geräten, zu denen auch Sexroboter zählen. Und auch wenn die Prototypen noch dürftig sind, die Kaufbereitschaft, die ist offensichtlich hoch, zeigt auch eine aktuelle Studie der Universität Duisburg-Essen. Die hat Medienwissenschaftlerin Jessica Schucker im Rahmen ihrer Doktorarbeit zu Sexrobotern durchgeführt. Und ich wollte von ihr wissen, was ist wohl der Grund dafür, dass 40% der befragten Männer sich vorstellen können, einen Sexroboter jetzt oder in den nächsten 5 Jahren zu kaufen?
Ich glaube, es ist eine sehr, sehr abgefahrene Vorstellung. Und natürlich tendiert man auch dazu, sich selber ein bisschen abenteuerlicher darzustellen. Das heißt, wenn man dann sowas ausfüllen würde, würde man natürlich auch sagen, ja, ich bin bereit für sowas. Die Forschung muss zeigen, inwiefern das wirklich so ist. Nichtsdestotrotz ist das ein erster Indikator, dass es nicht sowas Schmuddeliges und sowas ist, was wirklich nur sich irgendwie ganz abgefahrene Typen, die irgendwo den ganzen Tag in ihrem Kellerloch sitzen und programmieren, irgendwie vorstellen können, sondern dass es wirklich für alle möglichen Altersschichten von Interesse sein kann.
Und was sagt das vielleicht auch so über unser Verhältnis zu generell Technik aus? Dass man da schon irgendwie viel technikaffiner geworden ist mit der Zeit?
Definitiv. Ich denke, was wir hier nicht bei Robotern nicht vergessen dürfen, ist, dass die Interaktion mit Robotern sich in den nächsten Jahren sehr stark vermehrfachen wird. Das heißt, wir werden im Alltag immer mehr mit Robotern in Berührung kommen und dadurch immer mehr daran gewöhnt werden. Denn wenn wir jetzt an Roboter denken, ist das natürlich noch eine sehr abstrakte Idee, die sehr stark von den Medien geformt wird und von den Robotern, die in den Medien dargestellt werden. Das generelle Verhältnis zur Technik wird aber natürlich immer stärker, je mehr Technik wir in den Alltag einbeziehen. Für viele ist das Smartphone das Erste, was sie am Morgen in der Hand haben, ja, und das Letzte am Abend. Und auch wenn das sich immer so komisch anhört, Technikaffinität oder wenn Technik sehr stark im Alltag eingebunden ist, das macht einen nicht komisch, sondern das macht einen einfach nur technikaffin. Das heißt nicht, dass man nicht mehr mit anderen Menschen in Berührung kommen kann und dass man da drin irgendwie schlechter wird. Man nutzt nur einen anderen Kanal.
Ja, jetzt gibt es Pläne, dass vielleicht nächstes Jahr wirklich so die ersten Forschungen von so Sexrobotern, weibliche Sexroboter jetzt auf den Markt kommen werden. Wie ist da so Verhältnis Industrieforschung? Kommt die Forschung da überhaupt hinterher?
Das Problem ist halt, dass Sexroboter nicht wirklich an Universitäten beforscht werden, beziehungsweise vor allen Dingen nicht wirklich gebaut werden. Das sieht zum Beispiel im Bereich der Roboter, die zum Beispiel in Altersheim mal später eingesetzt werden sollen, ganz anders aus.
So da Health Robots heißen die.
Genau, Health Robots. Da ist natürlich das Funding, also die Unterstützung vom Staat, sehr viel größer als natürlich in solch einem Bereich. Aber das war auch in Pornografie immer so, dass das einfach ein sehr finanzträchtiger Bereich ist. Und da wird die Industrie tatsächlich der Forschung helfen müssen, um dort voranzukommen.
Für die Zukunft, wie wird es weitergehen in der Forschung in der Uni Duisburg-Essen?
Die nächsten Studien werden sich weiter in diese Richtung entwickeln. Ist es überhaupt möglich, dass ein Mensch etwas attraktiv finden kann, was offensichtlich nicht menschlich ist? Können wir die gleiche Attraktion aufbauen oder was für eine Art von Attraktion ist das?
Also vielleicht eine andere Gefühlsebene dann.
Genau, das ist so ein bisschen die Frage, die wir versuchen anzugreifen. Aber es ist natürlich ein Forschungsbereich, der gerade in den Kinderschuhen steckt. Das heißt, da gibt es noch unendliche Möglichkeiten, in verschiedene Richtungen zu forschen.
Sagt Jessica Schücker, die im Fachbereich Sozialpsychologie an der Universität Duisburg-Essen seit einem Jahr für ihre Doktorarbeit zu Sexrobotern forscht. Ihr lauscht eine Stunde Liebe und gleich wird hier geknutscht.
Die Radio Wissen.
Sex and Love with Robots, so der Titel der Konferenz vor 2 Wochen in London. Und da wurde auch eine kleine Smartphone-Hardware präsentiert, der Kissinger. Sieht aus wie so eine Art Ladestation, die unten am Smartphone andockt. Und vorne dran ist dann so eine ovale Fläche, orange, an die man den Mund pressen kann. Der Druck wird dann im besten Fall an den zweiten Kissinger natürlich auch an einem Smartphone dran übertragen. Und wenn dann an den zwei ovalen Flächen zwei Menschenmünder drücken, dann sieht so vielleicht in Zukunft Küssen in einer Fernbeziehung aus. Wie sich das Ganze anfühlt, Medienwissenschaftlerin Jessica Schucker hat mit der Produktion ihrer Kollegen aus Malaysia nichts zu tun, hat den Kissinger aber in London ausprobiert.
Die Tatsache, dass man noch nicht unterscheiden kann, wer auf der anderen Seite küsst, ist so ein bisschen abgefahren. Wenn ich mir aber vorstellen würde, dass ich wüsste, dass mein Freund zum Beispiel die andere Seite bei sich hat und wir würden in einer Fernbeziehung sein, dann wüsste ich ja, dass er das benutzen würde. Und dann ist es was ganz Tolles, weil man spürt halt in dem Moment den Druck auf den Lippen. Es ist natürlich nicht wie ein echter Kuss. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, jemand anderen zu küssen, ohne ihn dabei zu küssen.
Hat sie übrigens mit einer Studienkollegin gemacht. Quasi safer kissing. Was die Motivation für den Kissinger war, habe ich einen der Macher, Professor Adrian David Jayok, gefragt. Der ist Direktor am Imaging Institute in Iskandar in Malaysia und er ist auch Professor für Pervasive Computing an der Universität in London. Wozu überhaupt ein Kissinger?
The motivation was to bring the ability to communicate with touch and with taste and smell online through the internet. And kissing is one of the very, very important communications, whether it's for couples or lovers or even family. When it's your grandmother's birthday, you know, you want to give her a kiss and she'd love to get a kiss from you on the cheek, you know. So we think it's very, very important for all kind of relationships and we must bring this to the internet, because we live now in the age of information, the age of internet.
Es geht um die Möglichkeit, Berührung online austauschen zu können. Küssen ist eben eine sehr, sehr wichtigen Kommunikationsform für Liebespaare, aber auch für die Familie. Also Oma zum Geburtstag ein Küsschen geben. Also findet Adrian diese Technologie wichtig für alle möglichen Beziehungen und es geht ihm darum, das im Internetzeitalter voranzutreiben. Dann wollte ich wissen, wie lange hat es denn gedauert, diesen Kissinger zu entwickeln?
Well, actually, this has been a long work in progress. I started this work nearly 10 years ago when I was a young associate professor in National University of Singapore. And at that time, kind of a funny story, but we made a kind of a human head with some lips on it. And, you know, the technology was, you know, not as advanced as it was now 10 years ago. So when people saw it, the first thing I said is, this looks so creepy, like very creepy. So then I decided, okay, look, we should not go realistic. That's why the current version of the Kissinger actually is totally unrealistic. It's just like a very abstract shape.
Adrian David Chirk hat vor fast 10 Jahren mit der Entwicklung des Kissingers angefangen. Damals hat er noch einen ganzen Kopf entwickelt mit Lippen. Die Technik war damals noch nicht so weit entwickelt, also hat der Kopf viele Leute ja eher abgeschreckt und deshalb ist der aktuelle Kissinger auch sehr unrealistisch abstrakt, wie er sagt, so gebaut. Und dieses komische Gefühl, dass so eine künstliche Figur einen Roboter auslösen kann, dafür gibt es auch einen Namen in der Forschung. Uncanny Valley nennt sich das, unheimliches Tal. Und da geht es um die fehlende Akzeptanz einer künstlichen Figur gegenüber.
There was a Japanese professor who came up with the term Uncanny Valley and he said that, you know, people can accept technology like robots. But when it becomes close to human-like, they can feel very negative towards it, and they can even feel like repulsed by it. And because if it looks human, but it's not quite human, it's not quite there, then people feel very repulsed by it. It's kind of like we're looking at a zombie or something a bit scary. But let me just say that our next version of the Kissinger, what we're developing this year, I'm going back to the square one, back to the roots of 10 years ago, and making a very realistic human head. Kissinger machine, because the technology now is there. We can make super, super realistic humans. And I predict that we can overcome the uncanny valley because we can make it so realistic now. And, you know, like a real human and real human lips. So I think the technology is there now. We're going to try it. We're now working on this next Kissinger version.
Wenn Roboter menschenähnlich aussehen, aber eben doch nicht so ganz perfekt, dann lösen sie dieses Gefühl des Uncanny Valley aus. Sie wirken dann so ein bisschen wie Zombies und trotzdem wagen Adrian und sein Team es wieder, an diese Anfänge zu gehen und als nächsten Schritt wieder einen sehr realistischen Kopf zu entwickeln, weil die Technik jetzt doch weiter ist, ist er sehr optimistisch, dass so ein Kopf mit Lippen auch angenommen werden würde. Und da muss ich natürlich fragen, sind dann Zungenküsse auch möglich und kommt als nächstes ein ganzer Körper? Und weil Adrian so schön lacht, das Ganze mit der Frage.
Will it be able to provide French kissing with the tongue or and the next step will be the body or what's the future?
Well, yes. I mean, for the body, you know, there's people in research who are working on it. We have a friend in Japan, Hiroshi Ishiguro, he's working on humanoid robots and it looks very realistic. For the French kissing, presented at the Love and Sex with Robots Congress this year in London, some Japanese lab had made a device that you put in your mouth like a kind of lollipop and you're kind of sucking the lollipop and it's kind of simulating French kissing. So there's people working on that and I think, you know, eventually all these things will get integrated together and, you know, we're concentrating on the kissing part with the lips, but, you know, eventually these different technologies can be integrated together. I think within our lifetimes we're going to have realistic humanoid full body robot that can just kissing, French kissing, any kind of kissing you want. And it's going to be within our lifetime.
Andere Kollegen arbeiten an einem Roboterkörper, zum Beispiel in Japan, erzählt Adrian. Es gibt auch Forscher, die den Zungenkuss möglich machen wollen. Wurde auch auf der Konferenz in London präsentiert. Eine Art Lolli, den man im Mund hat und der die andere Zunge simuliert. Adrian David Chiuk glaubt, es wird irgendwann komplette Roboter geben, Ganzkörper, die auch zu jeder Art von Kuss bereit sind und das Ganze bald, wir werden es noch erleben, sagt er. Und vielleicht werde ich das Ganze dann auch hier dann berichten können in einer Stunde Liebe. Wenn man Sexroboter googelt, findet man schnell Roxy. Baujahr 2010, kommt aus den Vereinigten Staaten, angeblich die erste. Optisch eher eine Art hochwertige Sexpuppe, vom IQ her eigentlich auch nur Plastik, wenn es nach den paar Sätzen geht, die man im Netz hören kann. Daher die erste Frage an den Wirtschaftsinformatiker Oliver Bendel, der auf der Londoner Konferenz zu Sexrobotern über maschinenethische Aspekte gesprochen hat. Wie ist denn so allgemein der Stand der Dinge? Was für Sexroboter wurden denn bisher entwickelt?
Es gibt zwei Entwicklungslinien. Es gibt eigentliche Sexroboter, dafür gibt es wenige Beispiele und die Beispiele sind auch wenig überzeugend, muss man sagen. Sie sehen einfach nicht genügend menschenähnlich aus und sie sprechen etwas holprig, aber es gibt sie. Es gibt eine andere Entwicklungslinie, nämlich der Liebespuppen und die sehen heute schon unglaublich gut aus. Gut, in Anführungszeichen vielleicht, aber sie sehen wahnsinnig realistisch aus. Und natürlich experimentieren die Hersteller der Liebespuppen auch entsprechend und sie versuchen, ihren Puppen beispielsweise natürlich sprachliche Fähigkeiten zu geben. Und das hat auch schon funktioniert, ist ja auch relativ einfach, ihnen das zu verleihen und dann ist man schon wiederum beim Roboter angelangt. Und wenn sich beide Entwicklungslinien treffen, das kann man dann wirklich so sagen, dann haben wir in 10, 20 Jahren unglaubliche Beispiele, die manche Menschen sehr überzeugen werden.
Aber bisher sind diese Modelle ja vor allen Dingen Frauen, oder? Gibt es da nicht eine Diskussion vielleicht, dass so ein Sexroboter auch Unisex sein könnte, mal männlich, mal weiblich?
Das ist interessant, das habe ich neulich mit meiner Kollegin diskutiert. Sie hat nicht nur vorgeschlagen, sondern regelrecht gewollt, dass es Modelle gibt, die Transformers sind sozusagen, die transformieren können in die eine oder andere Richtung. Das könnte man machen, absolut. Ich finde das im Moment auch etwas starr umgesetzt und das kann man machen. Man kann Maschinen schaffen, die beide Geschlechter haben, die viele Geschlechter haben, die übrigens auch meinetwegen ganz viele Geschlechtsteile haben, ganz viele Arme, ganz viele Hände. Man kann natürlich auch Maschinen implementieren, programmieren, gestalten und so weiter, die Aliens ähneln. Also man kann alles Mögliche machen.
Man könnte, aber es ist wohl in der Mache nicht wirklich so. Bis jetzt geht es eher darum, um menschliche Modelle irgendwie.
Ja, aber also im Moment orientiert man sich in der Tat an Menschen. Aber wenn ich auf Science-Fictions schaue, wenn ich auf Geschichten schaue, die man sich ausdenkt, könnte es noch ganz andere Maschinen geben.
In der Forschung ist es aber so, dass nicht alle dem Thema gegenüber so positiv sind. Es gibt eine Roboterethikerin aus England, Kathleen Richardson, die die Kampagne gegen Sexroboter losgetreten hat. Wie sehen Sie diese Kampagne?
Ich glaube zunächst, wir brauchen die Diskussion. Ich sehe Sexroboter weder positiv noch negativ. Ich sehe sie einfach mal an. Ich versuche, die Chancen und Risiken herauszuarbeiten. Manche Argumente greifen mir allerdings zu kurz, der absoluten Ablehner. Ein Argument ist zum Beispiel, dass mit Sexrobotern eine Reduzierung stattfindet von Menschen. Und natürlich ist dann schnell gesagt, dass eine Reduzierung von Frauen stattfindet. Das stimmt einerseits und das müssten wir auch ganz genau anschauen. Andererseits muss man auch sagen, der Markt, der im Moment wirklich floriert und existiert, ist der für Sexspielzeug. Und dort findet auch sehr viel Reduktion statt, ohne dass sich jemand aufregen würde. Die meistverkauften Sexspielzeuge sind vermutlich Dildos und Vibratoren. Und mit solchen Geräten, mit solchen Maschinchen werden Männer aufs Äußerste reduziert, nämlich auf ihr Geschlechtsteil.
Also das ist der Sexroboter sozusagen der Ersatz dann für den Mann. Ah.
Der Sexroboter ersetzt den Menschen, Frau oder Mann, aufs Ganze gesehen, und vielleicht kann ich da Frau Richardson auch wiederum etwas zustimmen, weil vielleicht ist die Reduktion eine andere, wenn wir den gesamten Menschen abbilden. Ich finde allerdings eine andere Diskussion viel wichtiger, nämlich ob wir Sexroboter zulassen sollen, die Kinder darstellen, denn das könnte ernsthafte Schwierigkeiten mit sich bringen.
Da geht es ja auch um die Diskussion therapeutische Wirkung, wenn man jetzt an Pädophile denkt.
Richtig. Und ich würde auch sagen, wenn man kindliche Sexroboter in Therapien einsetzt und die Therapien funktionieren, dann ist wenig dagegen einzuwenden. Wenn uns das allerdings entgleitet, wenn die kindlichen Sexroboter in Bordellen meinetwegen angeboten werden oder in Vergnügungsparks oder was auch immer, was wenig wahrscheinlich ist, aber wenn uns das Ganze entgleitet, dann hätte ich doch starke Bedenken. Und in der Tat müssen wir deshalb die Diskussion führen in Bezug auf Frauen, in Bezug auf Kinder, in Bezug auf Menschen überhaupt. Auch männliche Sexroboter werden geschaffen, auch männliche Sexpuppen, und wir müssen darüber natürlich diskutieren. Ich würde aber davor warnen, erstmal das alles zu verdammen, Petitionen zu starten, die vielleicht im Moment auch überhaupt keinen Sinn ergeben, und ich würde etwas abwarten, in Ruhe forschen, und dann können wir uns zum Beispiel auch auf politischer Ebene Maßnahmen überlegen.
Das ist noch ein bisschen hin. In eine Stunde Liebe gehen wir der Frage nach, wie könnte in Zukunft Liebe und Sex zwischen Menschen und Robotern ablaufen? Wirtschaftsinformatiker Oliver Bendel beschäftigt sich mit maschinenethischen Fragen. Zum Beispiel, könnte ein Sexroboter auch mal im Bett sagen, nö, heute habe ich keine Lust.
Genau, das wäre eine interessante Möglichkeit, übrigens nicht nur im Bereich der Sexroboter. Wir sollten uns fragen, können sich Maschinen grundsätzlich verweigern? Können Maschinen zum Beispiel sagen, ich werde diesen Tötungsbefehl nicht befolgen?
Bei Kampfrobotern jetzt.
Bei Kampfrobotern, ganz genau. Ich möchte diesen Menschen nicht umbringen. Er liegt am Boden, verletzt. Und die Maschine könnte mit bestimmten Regeln versehen sein und sich tatsächlich weigern und sagen, nein, bestimmte Konventionen, die wir getroffen haben, sprechen dagegen. Ich weigere mich, diesen Befehl auszuführen. Dasselbe natürlich im sexuellen Bereich. Die Maschine könnte beispielsweise sagen, nein, ich werde nicht helfen, dabei diese Fantasie auszuleben, weil du ernsthaft verletzt werden könntest. Und für diese Fälle würde ich tatsächlich vorschlagen, dass Maschinen sich auch weigern können, etwas zu tun. Ich bin übrigens auch dafür, dass Maschinen ab und zu klar machen, dass sie Maschinen sind. Und dann haben wir vielleicht auf bestimmte Dinge gar keine Lust mehr.
Okay. Welche Chancen sehen Sie denn noch in diesem Feld? Also wir hatten eben über Therapie gesprochen. Da ist man sich ja nicht ganz einig, was Pädophilie angeht. Aber es gibt ja auch den Bereich Menschen, die älter sind, die vielleicht Behinderungen haben oder in irgendeiner Weise sozial ausgeschlossen sind.
Also ich sehe zunächst mal Chancen in Bezug auf alle Personen, die sich freiwillig dafür entscheiden, nicht nur Sex mit anderen Menschen zu haben, sondern auch Sex mit Spielzeug oder Sex eben mit Robotern. Für diese Menschen, die es ja gibt, könnten Sexroboter eine Bereicherung sein. Ich bin absolut skeptisch in Bezug auf behinderte Personen, in Bezug auf alte Personen, denen man sozusagen versucht, bestimmte Maschinen unterzuschieben. Ich bin mehr dafür, und auch das ist natürlich hochkontrovers, ich bin mehr dafür, dass wir Sexarbeitern die Möglichkeit geben, sich auch auf Personen aller Art einzulassen, das gerne tun, Auch solche Sexarbeiter gibt es natürlich. Und wir eher versuchen, hier statt Roboter einzusetzen, Menschen einzusetzen, in Anführungszeichen. Ich finde es dort etwas zynisch, dann zu sagen, ja, ihr müsst mit Sexrobotern klarkommen und das ist die Lösung, die wir euch geben. Die ist meinetwegen günstig, die ist hygienisch, wenn man bestimmte Regeln beachtet. Ich bin weniger dafür.
Also verstehe ich Sie richtig, dass Sex mit Robotern dann den menschlichen Sex gar nicht wirklich ersetzen soll, sondern eher eine Form von Ergänzung sein kann?
Das sehe ich so und dort sehe ich auch die wenigsten Probleme. Ich denke, wenn Sexroboter benutzt werden wie Sexspielzeug, dann sind nicht viele Probleme vorhanden. Vielleicht findet eine Reduktion statt in irgendeiner Form, eine Objektivierung in Anführungszeichen in irgendeiner Form. Das Ausschließliche ist sicher das Problem, wenn Menschen nur mit Sexrobotern Sex haben wollen oder wenn sie nur mit Sexrobotern Sex haben dürfen als Behinderte, als Alte. Das wäre ein Problem und ich bin nicht dafür, solche Ausschließlichkeiten zu schaffen. Aber als Variante, als Spielzeug, warum nicht? Es muss aber wirklich um Freiwilligkeit gehen. Es muss Personen betreffen, die sagen, ja, das möchte ich mal ausprobieren. Und die meisten von uns werden sagen, einmal und nie wieder, das interessiert uns nicht. Wir möchten echte Haut spüren, wir möchten echtes Fleisch spüren. Übrigens wird in dieser Beziehung sehr viel gemacht, natürlich, es wird sehr viel geforscht. Und das halte ich auch für eine Chance in diesem Bereich. Es wird zum Beispiel an Haut geforscht, die sehr echt wirkt. Es wird an Fleisch geforscht, das sehr echt wirkt. Und wir könnten die Forschungsergebnisse verwenden, um beispielsweise sehr, sehr gute Hightech-Prothesen zu bauen. Von daher, vielleicht wird die Forschung über Sexroboter auch Ergebnisse hervorbringen, die relevant für andere Bereiche sind.
Und letzte Frage, ist da wirklich das Bedürfnis da, dass mehr als eine Sexpuppe ein Sexroboter da ist, der dann mit bestimmter künstlicher Intelligenz ausgestattet ist und deshalb dann wirklich eine Form von Liebespartner werden könnte, mit dem man sich auch unterhalten könnte?
Das Unterhalten ist eine ganz, ganz wichtige Sache in diesem Kontext. Und ich glaube, die Sprache und die Stimme sind überhaupt hier in diesem Bereich entscheidend. Von daher würde ich sagen, ja, der Markt geht vermutlich in die Richtung, dass es nicht bleibt bei bloßen Sexpuppen, die man ja bedienen kann, sondern dass sich zumindest natürlich sprachliche Fähigkeiten als Standard durchsetzen werden. Dass man wirklich motorische Fähigkeiten aller Art entwickelt, dass die Sexroboter uns streicheln können in allen möglichen Bereichen, auf alle möglichen Arten und Weisen. Das kann man machen, aber das muss man nicht machen. Das birgt natürlich auch viele Gefahren. Der Roboter, der uns anfassen kann, kann uns natürlich auch verletzen. Und da müssen die Anbieter natürlich aufpassen. Also meine Prognose ist, Liebespuppen, die sprechen können.
Und da sagen manche Wissenschaftler, die kommen 2050 und andere glauben, 2025 ist es schon soweit. Wir werden sehen. Danke an Oliver Bendel, Wirtschaftsinformatiker von der Fachhochschule Nordwestschweiz. In eine Stunde Roboterliebe.
D-Radio Wissen.
Genug von Science-Fiction-Fantasien und Technikversessenheit. Im Liebestagebuch gehen wir wieder auf Tuchfühlung mit der harten und vor allem nackten Realität. Philipp aus Berlin hat es sich an den Feiertagen zum Ende des Jahres mit seiner Freundin gut gehen lassen.
Meine tolle Freundin und ich waren jetzt zur Weihnachtszeit auf der Insel Rügen und durch den ganzen Weihnachtsstress, den ihr so kennt, mit Geschenke besorgen, dies, das, ist eins ein bisschen so auf der Strecke liegen geblieben und das war halt der Sex. Und ich dachte mir jetzt auch so im letzten Jahr zum Schluss so, irgendwie will ich einfach mal testen, so ein kleines Experiment starten. Was ist, wenn ich nichts mache? So. Und das Ding war halt, dass wir, als wir auf Rügen waren, sie sich so entspannen konnte. Sie hatte halt richtig guten Urlaub, so mit Spaziergängen, frische Luft, Zeit für sich lesen. Und sie hatte halt richtig so Sexentzug gehabt. Also jeder von uns hatte so zwischendurch, wenn der Golden wie mal passend war und der andere nicht da war, sich so ein bisschen selbst befriedigt, was an für sich jetzt auch kein Problem ist. Aber es war halt schon so lustig, weil sie mega horny war und super oft sozusagen richtig geil auf mich war und bei vielen Gelegenheiten immer so Andeutungen gemacht hatte. Oder man merkt das ja beim Partner, wenn er so ankommt, so ein bisschen rumknabbert, so am Hals lang schmust und dann diese heißen wilden Küsse und die Hände dann so sich nicht an sich halten können. Das war halt mega lustig. Und ja, ich hatte das dann trotzdem auch ein bisschen rausgezögert und meinte, ja, keine Angst, die Faust gibt es bald. Halt immer diese Anspielung auf dieses Fisting und es war halt mega lustig. Und andererseits hat es natürlich auch mich gereizt und ich dachte, na, wie lange will ich denn noch so sozusagen das hinauszögern? Und ja, Weihnachten waren wir halt bei meinen Eltern im Haus, da war das dann auch nicht jetzt immer so geil passend. Aber als wir dann kurz danach wieder in Berlin waren, ging es dann halt los. Dann gemeint so, ja, morgen kriegst du halt sozusagen dein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Und dann war es halt so, dass dann abends so auf der Couch waren und sie dann wieder sozusagen sich auf mich raufgesetzt hatte und dann ging es halt wieder los und ich so, oh, komm, und ich will endlich mal wieder die Faust haben. Und ich so, okay, gut, gehen wir hoch. Und dann wirklich innerhalb von ein paar Sekunden, zack, ausgezogen, war sie oben, hat sie den Öl noch aus den Schränkchen geholt und ja, es war halt mega geil. Also das muss man sagen, wenn man das wirklich ab und an macht, jetzt nicht jede Woche oder so, sondern wirklich alle 2-3 Monate, dann ist das halt mega krass intensiv. Also man hat auch wieder gemerkt, dass, wie eng das irgendwo ist, aber irgendwie halt auch wieder ziemlich geil. Ist auch anstrengend für den Mann, aber man sieht halt auch, wie die Frau das genießt, wenn sie sich halt drauf einlässt und Bock hat. Und ja, das waren dann halt irgendwie direkt nach Weihnachten 4 Tage intensiv, wo man jeden Tag das so krass genossen hat mit, ja, abwechselnd Lecken, Blasen, so normalen Sex in Anführungsstrichen, aber halt dann auch so die Faust, die gab es 2-mal. Ist schon krass, also was irgendwie so geht, ohne da jetzt das irgendwie abscheulich beschreiben zu wollen, aber wenn du so eine ganze Faust reinfasst bei einer Frau, ist das schon ein bisschen awkward, aber irgendwie auch geil. Und ist schon krass, weil ich da auch das Gefühl habe, dass die Frau das auch viel, viel anders, intensiver so wahrnimmt und auch viel, viel mehr abgeht. Und ist halt irgendwie auch schön, dann zu sehen, wenn die Freundin so einen Orgasmus hat und man sich denkt, boah, krass, die ist jetzt fix und fertig, zittert am ganzen Körper, hat instant Gänsehaut und freut sich einfach nur einen Keks ab. Und das war halt ziemlich cool. Es hat echt Spaß gemacht.
Das Liebestagebuch. Philipp aus Berlin übt sich in der Hinhaltetechnik im doppelten Sinne. Und damit geht eine Stunde Liebe auch zu Ende. Wenn ihr uns übrigens Themen ans Herz legen wollt, die wir im neuen Jahr unbedingt angehen sollen, schreibt uns einfach mail@deradiowissen.de. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen und natürlich passend zum Thema heute auch über digitale Liebesbekundungen. Immer her damit. Ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.